Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es mindestens einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Unser heutiger Gast ist die Theaterregisseurin und Autorin Julia Joost, die in diesem Jahr ihren Roman »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht« publiziert hat. Leider gab es bei der Aufzeichnung dieser Folge technische Schwierigkeiten, daher ist die Qualität der Aufnahme diesmal leider nicht ideal. Wir bitten euch um euer Verständnis und hoffen, ihr habt trotzdem Freude mit dem Gespräch.
Julia Joost ist in Kärnten geboren und in Mattersdorf, einem Ortsteil von Feldkirchen, aufgewachsen. Sie studierte Philosophie in Wien und in Berlin, dann Theaterregie in Ludwigsburg und Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Sie war Regieassistentin am Landestheater Niederösterreich und am Thalia Theater Hamburg und arbeitet nach wie vor als Regisseurin und Dramaturgin.
Ja, nicht so wirklich. Also eigentlich habe ich mein Dasein komplett aus Schreiben alleine verlegt, genau. Mhm. Das ist schon lange her, meine letzte Inszenierung. Das war tatsächlich, also zuerst am Thalia Theater habe ich inszeniert und dann am Landestheater auch in Niederösterreich, Roppongi von Josef Winkler, aber es ist wirklich einige Jahre her. Ja. Und zu Ende studiert habe ich nur Theaterregie tatsächlich. Das finde ich auch wichtig, dass das klargestellt ist.
Okay, danke. Ja, und heuer ist dann der Debütroman mit dem sehr poetischen Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, bei Surkamp erschienen. Liebe Julia, schön, dass du zu Gast bist bei Auf Buchfühlung.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Ja, der Becker hat gerade gesagt, dein Roman ist in diesem Jahr erschienen und nicht irgendwo, sondern im Surkamp Verlag als Spitzentitel des Programms. Er ist im März und April auf der ORF-Bestenliste gestanden und ich habe jetzt von den Tagen gesehen, im Mai auf der SWR-Bestenliste, also sehr renommierte KritikerInnen-Listen. Und ebenfalls in diesem Jahr ist das Stück Rom am Volkstheater uraufgeführt worden. Das müssen gerade sehr intensive Monate für dich sein, nehme ich an. Hast du Zeit, deinen Erfolg oder deine Erfolge auszukosten oder und zu genießen, oder bist du gerade sehr gehetzt im Moment? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Genau, zum Spitzentitel muss ich sagen, dass Surkamp dieses Ranking ja gar nicht hat. Also viele Verlage haben so ein Ranking innerhalb des Verlages, wo ein Titel besser behandelt wird sozusagen, mehr Vermarktung stattfindet als beim anderen. Das gibt's bei Surkamp gar nicht. Das heißt, mein Buch ist einfach so beworben wie alle anderen Bücher auch im Surkamp Verlag. Genau, ja, ich bin eigentlich nicht so gehetzt. Ich freue mich darüber, dass viel los ist, dass mein Buch gelesen wird, dass es rezensiert wird. Das sind irgendwie sehr schöne Ereignisse und genau, ja, also ja, mir geht es eigentlich gut.
Ja. Du kannst es genießen.
Ja, genau.
Ja, wir werden ja dann hauptsächlich über deinen Roman sprechen, aber weil wir es gerade kurz angerissen haben, und weil das Stück auch gerade noch zu sehen ist, was bringt dir denn mit Rom auf die Bühne? Vielleicht kannst du da kurz was darüber sagen.
Genau, das war eine sehr lange Probenphase, oder Arbeitsphase, das hat begonnen vor einem Jahr. Da saß man mit der Hälfte des Ensembles zusammen und hat diese Shakespeare-Texte in Übersetzung miteinander gelesen und zu einem Text zusammengebunden. Und dann hatte ich eine längere Schreibphase, in der ich diese Texte sozusagen überschrieben habe. Daraus ist eine Probenfassung entstanden, das heißt auch noch keine vollständige, kein fertiges Stück. Und das habe ich dann so aber abgegeben in die Hand des Regisseurs, der das dann weiter bearbeitet hat und inszeniert hat. Also das heißt, in dieser letzten Phase war ich auch nicht mehr auf den Proben und genau, und habe das dann erst bei der Premiere gesehen, was daraus gemacht wurde sozusagen, genau. Und es geht in diesem Stück, also die Texte sind Titus Andronicus, ein Rachemärchen, einer der wenigen Texte, die keine historische, faktische Anbindung haben von Shakespeare. Es ist also wirklich ein frei erfundener Text. Da stirbt circa auf jeder Seite irgendjemand. Ich glaube, es gibt dann am Ende 12 Tote. Es ist eigentlich ein Blättermärchen. So. Und relativ Kasperle-Theatermäßig auch, muss man sagen. Dann Coriolanus spielt ca. 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, dann Julius Caesar, eben ca. 40 Jahre vor unserer Zeitrechnung, und das geht dann über zu Antonius und Kleopatra. Und genau, und sozusagen in dieser Fassung von uns wird Coriolanus zu Caesar, der dann ja gestürzt wird, und ein neuer Herrscher, der sich unter anderem Antonius widersetzt, nämlich Octavius, späterer Kaiser Augustus, kommt an die Macht. Und genau, es geht um den Aufstieg und Fall von unterschiedlichen Machthabenden und genau, deren Despotentum und Egozentrik und auch darum, wie der, zumindest war das von mir so gedacht, wie Macht korrumpiert und wie eine Gesellschaft so weit von Machtinteressen zerfasert werden kann, dass diese Art des Bestrebens sich wirklich im Individuum letzten Endes zeigt und wie vom Kollektiv und dem Ruin einer Gesellschaft auch die kleinste Zelle einer Gemeinschaft, nämlich das Dasein zu zweit, die Beziehungen im kleinen Kreis zerfasert, zerstört, zersetzt werden können.
Spannend. Das kann man aber noch am Volkstheater sehen in nächster Zeit.
Oder? Ja, genau, man kann es noch sehen. Ich glaube, jetzt ist noch ein Termin, eine Spielzeitpause, ja. Und dann nächste Spielzeit gibt es dann noch einige Termine.
Super. Du hast vorhin schon gesagt, dass du dich jetzt ganz auf die Literatur konzentrierst. Wie lange schreibst du denn schon? Hast du immer schon literarisch geschrieben oder ist das eine Entwicklung jetzt der letzten Jahre?
Nein, ich habe immer schon geschrieben, genau, und hatte aber, glaube ich, dann meine erste Publikation, das war eine Lesung. Ich erinnere mich, ich dürfte so 13 Jahre alt gewesen sein und saß in Rappitsch vor der Rappitschmühle am Ossiacher See mit meinem Skateboard und ich hatte ein T-Shirt an und da wurde am Rücken, hatte ich mit so einem Edding, habe ich mir so einen Kurzprosa-Text von mir selbst drauf geschrieben und plötzlich stand ein älterer Herr hinter mir, der das gelesen hat und dann sagte, wir eröffnen das Robert-Musil-Haus in Klagenfurt, ob ich da nicht lesen möchte, und ich so schnell die Zigarette versteckt und so, ja, ja, sicher, und der Rauch wahrscheinlich aus den Ohren und aus der Nase und so weggefächert, da die Rauchschwaden. Ja, ja, sicher, gerne. Und dann haben wir da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr zu der Zeit, aber ja doch, wahrscheinlich auch schon E-Mails ausgetauscht. Und dann hatte ich da meinen ersten öffentlichen Auftritt, würde ich sagen. Und danach habe ich dann während meiner Schulzeit so Gedichte und Kurzprosa Texte da und dort vorgelesen, selbst organisiert mit einer Klassenkameradin, die Julie Sinfield, die Klavier gespielt hat dann dazu, und genau, und habe aber nie damit geliebäugelt, dann wirklich an mir einen Verlag zu suchen in jungen Jahren, sondern habe geübt ganz lange und dann irgendwann dachte ich so, jetzt bin ich aber so weit, jetzt schreibe ich meinen ersten Roman. Mhm. Genau.
Und apropos Lesung, da habe ich mich immer gefragt, wenn man vom Theater kommt, und also Lesungen sind ja auch ein Format, das oft Kritik einstecken muss, man auch zu Recht. Wie geht es dir damit? Das ist ja gleichzeitig auch ein Format, dem man als Autorin nicht auskommt, aber wo sich viele fragen, wie kann man es anders machen, besser machen, oder irgendwie auch VeranstalterInnen oft überlegen, wo kann man drehen, an welchen Schrauben, um das irgendwie attraktiver zu machen. Wie gehst du damit um?
Also grundsätzlich lese ich sehr gerne. Ich bin immer nervös, aber ich lese sehr gerne. Und ich finde eigentlich dieses, also ich kenne das schon auch, dass man bei Lesungen sitzt und es dann eine gewisse Monotonie gibt im Vortrag. Und da ich, das war an der Uni schon so, das fällt mir relativ schwer, mich lange zu konzentrieren. Ich muss entweder mitschreiben oder in Bewegung sein, damit ich das irgendwie verknüpfen kann, was ich da höre und mir dann eben auch merken kann. Deswegen versuche ich, oder vielleicht auch, weil ich vom Theater komme, schon ein bisschen zu modulieren sprachlich, und hoffe, dass das so irgendwie ein gut mitzuverfolgender Vortrag ist dann. Aber ich brauche nicht unbedingt da die große szenische Einrichtung oder das Musikkonzert dazu oder so. Für mich ist auch durchaus gangbar, einfach eine Lesung zu haben und dann danach darüber zu sprechen. Das fühlt sich für mich eigentlich wunderbar an.
Mhm. Ja, und apropos noch Literaturbetrieb. Du hast 2019 einen Teil des jetzt erschienenen Romans beim Bachmann-Preis gelesen und dafür den Kelag-Preis bekommen. Da wurde es damit ausgezeichnet. Wie kannst du deinen Schreibprozess jetzt an diesem Text beschreiben? Wie lange hast du daran gearbeitet, würdest du sagen, und wie hat das ungefähr ausgesehen?
Ich habe lange daran gearbeitet, also ich habe keine großen Vergleichswerte, aber mir wird immer wieder gespiegelt, dass es eine lange Zeit war. Und zwar richtig 2019 war ich in Klagenfurt und da hatte ich schon ein Textkonvolut von 60 bis 80 Seiten. Die ersten Seiten habe ich dann überarbeitet und nach mehreren Korrekturphasen entschieden, ich bewerbe mich für die Tage der deutschen Literatur. Mhm. Und mit dem Preisgeld hatte ich natürlich auch Freiheiten, was mein Schreiben anbelangt, und konnte dann intensiver meine Arbeit am Roman fortsetzen. Aber ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, weil ich das auch brauche. Ich arbeite viel und habe dann durchaus Schreibphasen, in denen auch sehr viel Text zustande kommt. Allerdings muss ich dann eine Pause machen, 2 Monate was anderes tun, lesen, schwimmen gehen oder sonst irgendwas, oder rudern zum Beispiel, das mache ich ganz gerne. Und dann setze ich mich wieder hin und sehe den Text ein bisschen, ja, als etwas Fremdes. Ich habe dann nicht so Schwierigkeiten, meine Darlings zu killen, und dann streiche ich ziemlich rigoros und sehe, wo vielleicht dann doch noch Lücken sind, wo es noch was braucht, und genau, und so war das immer, ja, 2 Schritte nach vorne, 3 zurück manchmal, und manchmal ein bisschen ausgewogener, aber genau so kam das zustande, dass es dann doch relativ Zeit in Anspruch genommen hat, aber dafür bin ich einfach sehr glücklich mit dem Text, weil ich hatte viel Zeit zu überlegen, ob ich das wirklich so stehen lassen möchte.
Mhm. Ja. Ja, also ich finde, es hat sich voll ausgezahlt. Ich finde, es ist sprachlich total fein gearbeitet, das merkt man im Text an, finde ich. Und meine Frage dazu wäre noch, hattest du Schwierigkeiten oder hat es gedauert, so deinen eigenen Ton und Stil für das Buch zu finden, für den Roman? Eine zweite Frage noch, die jetzt nicht unbedingt damit so direkt verbunden ist, aber bist du auch zum Schreiben nach Kärnten zurückgekehrt, an den Ort, wo das spielt? Hat das auch eine Rolle gespielt?
Ja, also genau, den Ton zu finden war eigentlich kein großes Thema. Also natürlich, wenn man dann anfängt zu schreiben, gibt es dann manchmal rhythmische Unterschiede oder Tempounterschiede, oder gab es bei mir, das ist ja nicht grundsätzlich so. Aber das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, welche Textabschnitte und Inhalte nach was verlangen. Also für mich ist es sehr wichtig, dass der Stil, eben Tempo, Rhythmus, oszilliert mit den Inhalten, die verhandelt werden. Und entlang dieser, ja, Korrespondenz sozusagen habe ich mich entlang gearbeitet. Also ich musste da jetzt nicht groß daran mir das erkämpfen, wie meine Sprache ist, sondern das war eigentlich schon da. Also wie gesagt, dadurch, dass ich wirklich als Kind angefangen habe, hatte ich sehr viel Zeit zu üben, und ich war dann schon eigentlich in einer Sprache unterwegs, die nicht so schnell zerfallen kann und irgendwie mir gehört. Und ich war eine längere Phase auch in Kärnten, circa ein halbes Jahr. Und meine Eltern haben so ein kleines Häuschen neben dem Wohnhaus, ein Bauernhäuschen, so ein uraltes. Und da konnte ich mich dann über den Winter zurückziehen für ein halbes Jahr. Und bin viel wandern gegangen und habe da gibt es so einen Herd, den man mit Holz befeuert als Ofen. Und genau, habe da mein Buchenholz verfeuert und aus dem Fenster geschaut, die Rotkehlchen beobachtet und an dem Text gearbeitet.
Sehr schön.
Eine Besonderheit des Textes ist auch die Erzählperspektive. Es gibt eine Ich-Erzählerin, die ist zum Zeitpunkt der Rahmenhandlung, auf die kommen wir gleich noch, 11 oder 12, glaube ich. Aber es ist keine kindliche Perspektive, darauf hast du schon in mehreren Interviews hingewiesen, sondern eben die einer Erwachsenen, die sozusagen beim Erzählen ihr kindliches Ich erfindet. Ist diese Perspektive von Anfang an festgestanden oder hättest du auch was anderes in Betracht gezogen als Erzählperspektive? So war das Anfang an klar?
Es war von Anfang an klar, dass es kein einfach ein Kind sein soll, weil ich da viele Möglichkeiten nicht gehabt hätte, was die Erzählart anbelangt. Also man merkt ja eigentlich wirklich auf den ersten drei Seiten schon, dass es kein Kind sein kann. Also es hat irgendwie einen vorwitzigen, altklugen Charme, aber man merkt auch das Vokabular, die Art, sie auszudrücken. Man hat es hier einfach nicht mit einem Kind zu tun. Also genau, also das sollte wirklich nach den ersten zwei Seiten aufgehen, wenn, genau. Und das tut es auch in der Regel. Und genau, weil ja, ein Kind wäre viel mehr an diesen eigenen kindlichen Kosmos angebunden und ja, ein bestimmtes Durchschimmern von Subjektivität wäre nicht möglich gewesen, wenn man es wirklich mit einem Kind zu tun hätte, und eben eine bestimmte Sprachlichkeit, die mir sehr wichtig ist, wäre nicht möglich gewesen, wenn das wirklich ein Kind gewesen wäre. Aber was ich am Kind interessant fand, ist eben ein relativ von Moral unverstellter Blick. Und da gab es meiner Ansicht nach, gäbe es nur den Clown oder eben irgendwie ein kindliches Ich. Und da habe ich mich dann eben für das Kind entschieden, weil ja, der Clown ist mir ein anderes Buch geworden mit einem Clown.
Ja, diese Rahmengeschichte spielt 1994 auf dem Gratschbacher Hof oder auf dem weitläufigen Gelände dieses Hofes, das in dem Buch, im Roman sehr genau beschrieben ist am Anfang. Und dieser Hof wird gerade ausgeräumt, weil die Familie umzieht, und die Erzählerin beobachtet das aus ihrem Versteck heraus. Das heißt, es geht um ein Versteckspiel. Die Freundin der Ich-Erzählerin Luca erzählt von 100 herunter. Es gibt also so eine festgesetzte Frist, wann dieses Spiel dann vorbei ist. Und für die Kinder ist ja dieses ganze Gelände auch so eine Spielwiese. Also da habe ich mich gefragt, das ist auch programmatisch für den ganzen Text, dass es so ein Spiel ist, dieses Spielerische. Beziehungsweise, wie bist du auf diese Idee gekommen, dass man diesen Rahmen so ansetzt, im Rahmen dieser 100 Sekunden, und dann wird gesucht und dann ist das sozusagen dieser Rahmen abgesteckt? Sehr klar.
Ja, für mich war wichtig, weil man hat das ja wirklich mit einem überbordenden Erzählen zu tun. Es ist wirklich dieses Kind, wie eigentlich 1000 Geschichten zugleich erzählen, und es ist ja nicht linear erzählt, also es gibt sehr viele Schlaufen und man begegnet ProtagonistInnen wieder, dann verliert man sie wieder oder sie tauchen kurz ab, ploppen dann wieder auf, und genau. Und in diesem überbordenden Erzählen war es für mich sehr wichtig, dass es ein sehr strenger Rahmen ist, in dem das Ganze stattfindet. Und da erschien mir wirklich dieser Countdown von 100 Sekunden ganz geeignet. Und aber auch, weil, was machen denn Kinder, während UmzugshelferInnen die schweren Kisten tragen und die Eltern gestresst sind, ob dann wirklich alle Kisten im LKW landen, Menschen begrüßen müssen aus der Nachbarschaft und so weiter. Natürlich können sie nicht wirklich mithelfen. So, ne? Die müssen ihr eigenes Business aufziehen während dieser Zeit, und Kinder spielen nun mal, und es ist auch die letzte Zeit, die diese Mädchen miteinander teilen. Die müssen sich dann trennen, Luca muss auch umziehen mit ihren Eltern, und das ist also genau klar, dass die sich miteinander beschäftigen, denn es sind ihre letzten 100 Sekunden sozusagen. Ja.
Du bist wie die Ich-Erzählerin in Kärnten aufgewachsen, also da gibt's einige Parallelen, ohne jetzt den Autofiktionalitätsbegriff bemühen zu wollen, aber eben dein Aufwachsen in den 80er, 90er Jahren in Kärnten ist auf jeden Fall eine dieser Parallelen. Und was mich interessieren würde, ist quasi, glaube ich, jetzt ein paar eher biografischere Fragen, die Gegend oder ja, die Region oder ganz Österreich, aber eben speziell die Gegend, die du wahrgenommen hast, war ja, ist nach wie vor, aber war auch damals schon stark kapitalistisch geprägt. Es ist irgendwie dieser Rechtspopulismus entstanden und aufgekommen. Du schilderst das ja auch im Buch an vielen Stellen. Es gibt da irgendwie zum Beispiel das Ulrichsbergstreffen und diverse Dinge, die man, also wo ich mich gefragt habe, hast du das als Kind eher als eine Tradition wahrgenommen, als eine Gegebenheit hingenommen auch, oder hat sich irgendwie in dir schon etwas geregt, hast du das schon hinterfragt damals, oder ist es überhaupt möglich für ein Kind in diesem Alter? Also einerseits für die Ich-Erzählerin, die aber eben aus einer Erwachsenenperspektive erzählt, also wie war das für dich damals und das ist eben die Perspektive, die das Kind ja übernimmt, oder die Erwachsene spricht dafür, also jetzt weiß ich nicht, das habe ich mich etwas verheddert in meiner Frage, aber vielleicht ist sie angekommen.
Ja, sicher. Also als Kind für mich ganz persönlich, als Julia Jost, war das natürlich erst einmal nicht so ein großes Thema, weil ich das als 6-Jährige, 7-Jährige nicht verstanden habe. Weil diese rechtsgedrehten Pseudotraditionen und was es da auch alles gibt und Aufmärsche und so weiter. Ich kann mich auch nicht erinnern, angeblich war, mein Bruder hat mir erzählt, wir waren mal, als ich so 3 oder 4 war, am Ulrichsberg mit der Family, da habe ich wirklich überhaupt gar keine Erinnerung daran. Kann man sich schon erinnern an Dinge, die man erlebt hat dann mit 3 oder 4? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da gar keine Erinnerung dazu. Aber es ist dann schon sehr schnell, wenn man dann so ein, wenn sich das elterliche Über-Ich, kann man das so sagen, so küchenpsychologisch probiere ich es mal, dann so löst von dem, was die Eltern sich vorstellen. Ich glaube, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mit diesen Ideologien überhaupt nichts am Hut habe. Meine Brüder waren sicher eine wichtige Prägung, weil die 5 und 10 Jahre älter sind als ich und da natürlich ganz anders politisiert waren, als ich in die Pubertät kam oder ein junges Mädchen wurde. Und dann ging es eigentlich rigoros darum, mich zu wehren, und zwar mit allen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung hatte. Bloß anders sein als diese Leute, die versuchen, sich ihr Ich aufzuhübschen über Rassismus und jede Art von Othering und Fremdenfeindlichkeit und das dann deklarieren als Volkskultur und diesen ganzen Irrsinn, diesen der Grausamkeiten. Also das war klar, alles Mögliche tun, das heißt das Äußere oder auch die Fäuste, wenn es nötig ist, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und da hatte ich einfach einen guten Trampelpfad schon durch meine Brüder, die da wirklich, die hatten lange Haare und zerrissene Jeans und waren eben nicht bei der Landjugend. Und die haben da gut vorgekämpft. Also ich konnte da relativ in Sicherheit dann in deren Fußstapfen treten und, wenn es brenzlig wurde, auch mal sagen, hey, wartet nur, sonst hole ich meine Brüder. wenn man sich eh anders fühlt und auch anders ist, dann glücklicherweise fällt einem dann sehr schnell auf, dass irgendetwas nicht stimmt mit diesen Leuten, die voller Ängste sind und Ressentiments. Mhm.
Dazu passend auf Wikipedia steht über dich, dass du mit 14 dann in ein Internat in Baden, nach Baden gegangen bist. War das in dem Sinn auch so ein Akt des Widerstands oder auch einfach wirklich eine bewusste persönliche Entscheidung von dir damals als 14-Jährige, dass du weggehst aus Kärnten, dass du dort nicht mehr sein möchtest?
Ja, ich wollte sehr früh schon weg, tatsächlich schon mit so 10, 11, also bevor man ins Gymnasium kommt. Aber meine einzige Option, die ich da verstanden habe als Kind, war auch ins Leistungszentrum zu gehen, nach Salzburg aufs Sportgymnasium, weil mein Bruder das gemacht hat. Nun war es aber klar, dass ich mit meiner physischen Kondition sicherlich keine Sportkarriere vor mir habe. Deswegen haben meine Eltern auf liebevolle Art und Weise gesagt, naja, das kannst du ja später dann noch einmal überlegen. Aber jetzt erstmal aufs Gymnasium und so. Und wollte aber eben eigentlich schon in sehr jungen Jahren weg. Und mit 14 durfte ich dann allerdings unter bestimmten Bedingungen, es musste ein Internat sein, mit dem auch meine Eltern bzw. meine Mutter einverstanden ist. Und eigentlich war Wien mein großes, so wie bei Tschechow ist doch immer Moskau, ne, wo der Sehnsuchtsort für mich war das Wien. Und da gab es aber dann nur katholisch geführte Internatsschulen. Und als ich da vorgesprochen habe, ist mir immer fast ein bisschen schwindelig geworden von den, von den geistlichen Frauen und Herren dort in ihren Roben. Und in Baden bei Wien haben wir dann ein weltliches Internat gefunden, mit denen auch meine Eltern einverstanden waren. Und da war ich dann auch glücklich und es war nah an Wien. Und genau, ja, so entkam ich dann den Kärntner Bergen.
Ja, sprechen wir vielleicht noch kurz über die Ich-Erzählerin. Die wird ja häufig als Bub gelesen und fördert das auch selber. Also ich erinnere mich irgendwie an diese eine prägnante Stelle, wo sie beim Baden die Radlerhosen anzieht und so zurechtdrückt, dass es ausschaut, als könnte ein Penis Platz haben. Und sie ertränkt dann eines Tages auch eine Barbie im Teich und trägt von dem Tag an kein Kleid mehr. Glaubst du, diese Art Identitätsfindung, sage ich jetzt mal, war am Land in den 90ern schwerer, als es in der Stadt gewesen wäre?
Oh, das ist für mich ganz schwer zu beurteilen, weil ich am Land aufgewachsen bin. Ich weiß nur, dass das eine sehr binär organisierte Gesellschaft war und vielleicht auch immer noch ist. Andererseits dadurch, dass es diese Begrifflichkeiten von eben Nonbinarität oder Homosexualität, Transsexualität, die gab es nicht. Das heißt, man war dann halt ein burschikoses Mädchen und hat dann auch vielleicht sogar weniger Schläge abgekriegt, als das heute gegebenenfalls sein könnte, weil es eben diese Begriffe gibt und da ganz arg Politik gemacht wird gegen diese Identitätsbildungen von Heranwachsenden. Und deswegen, das ist sehr schwer für mich, da ein abschließendes Urteil zu haben. Aber genau, für mich war es einerseits, ja, ich denke, aus genannten Gründen eben auch bedeutete es vielleicht sogar ein Stück Freiheit. Ich war dann halt auch ein Lausbub und meine Mutter war wahrscheinlich ein bisschen traurig, dass sie einen dritten Burschen da gehabt hat, anstatt ein Mädchen dann endlich. Aber mein Vater fand es, glaube ich, ganz witzig. Und Fußball spielen konnte ich auch gar nicht so schlecht in jungen Jahren. Und genau, aber eigentlich bin ich da ganz gut durchgekommen. Und als ich dann später nach Wien bin, also da ist mir dann aber schon aufgefallen, dass es eigentlich in Wien dann in den 90er auch gar nicht so leicht war, wenn man ja aus der Identitätsnorm herausfiel. Und ja, ich bin ja dann mit 19 nach Berlin gezogen. Und da sah das dann ganz anders aus, definitiv. Ja.
Wenn man die Schublade nicht benennen kann, dann kann man die Leute auch nicht so hineinstecken.
Ja, vielleicht, ja,
wenn
vielleicht.
Wenn man einen Namen hat dafür oder keine Begriffe.
Ja, das heißt nicht, dass deswegen alles Suche verlaufen ist, aber mit Sicherheit nicht. Also man brauchte schon, glaube ich, viel Kraft und jede oder jeder und alle dazwischen mussten ja, sich ein dickes Fell aneignen, denke ich, um da durchzukommen. Aber es fällt mir schwer, einen direkten Vergleich zur heutigen Zeit zu ziehen, weil ich denke, auch die heutige Zeit hat durch dieses wieder starken rechter Ideologien, hat es sicher auch nicht einfach. Also, ja.
Ja, wir haben vorher schon über die Figur der Luca gesprochen, dieses Mädchen, das auf dem Gasthof lebt und die zu einer engen Freundin und auch zur ersten Liebe von der Ich-Erzählerin wird. Sie ist Tochter des bosnischen Försters und Hausmeisters, der sich dort kümmert. Und es ist eine ganz interessante, ganz besondere Liebe, nicht nur weil es die erste Liebe ist, auch es ist eine homosexuelle Liebe und es ist aber auch eine Liebe, die Sprachgrenzen überwindet. Das wird im Text gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, aber ich finde das ganz interessant, dass die beiden ja offensichtlich ganz ohne Sprache oder eben in unterschiedlichen Sprachen funktionieren zusammen und sich kennenlernen.
Ja, genau. Also mir war das sehr wichtig, auch das gar nicht zu thematisieren, weil ich glaube, gerade für Kinder ist das gar nicht so wichtig. Kinder können miteinander spielen, die haben eine Energie miteinander und eine Sprachbarriere ist erstmal kein großer Konflikt. Man weiß sich schon zu helfen. Und das war mir wichtig, eben das genau so zu erzählen, weil meiner Ansicht nach könnten auch Erwachsene Sprachbarrieren ganz einfach überwinden, wenn der Wille da ist, sich auszutauschen. Wir kennen alle Situationen, in denen uns das mal passiert ist, dass man sich anders zu helfen wusste. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran. Und ja, genau, also ja, die Ich-Erzählerin spricht ja ein bisschen ein paar Wörter dann, also zu der Zeit serbokroatisch oder bosnisch eben. Und ja, also so finden die sich irgendwie zurecht und lernen sich dann auch sprachlich besser kennen, aber ich wollte es eben nicht so sehr auf diese, ich wollte mehr die Gemeinsamkeiten betonen und das, was die gemeinsam erleben und weniger irgendwelche Barrieren, weil die Barrieren sind ja ganz offensichtlich überwunden, die spielen keine große Rolle. Und ja, genau, ja, beantwortet das die Frage? Nein, irgendwas habe ich ausgelassen, gell?
Doch, also ich finde, das ist schon eine gute Antwort. Vielleicht daran noch anschließend eine Frage auch, weil ja das Zeitgeschehen auch eine Rolle spielt in dem Roman. Also es wird der Fall der Berliner Mauer thematisiert, es werden die Kriege in Jugoslawien thematisiert und interessanterweise geht es aber um die, vor allem bei den Eltern der Erzählerin, hauptsächlich haben die ein kapitalistisches Interesse daran. Also es geht darum, okay, da werden jetzt neue Märkte erschlossen und der Vater der Erzählerin ist, macht Geschäfte und verkauft 50 LKWs nach Serbien, während er mit einer Familie, die aus Bosnien, was vom Krieg geflüchtet ist, unter einem Dach lebt. Deswegen, das fand ich ganz interessant, dieses Spannungsfeld. Es stellt sich dann nachher heraus, dass diese LKWs ja zu Leichentransporten wurden und er offensichtlich mit Kriegsverbrechern Geschäfte gemacht hat, aber das ist ja ihm entweder gar nicht bewusst oder es ist, diese, ist halt blind dafür, für die Geschichten, die dahinter stecken. Wolltest du das so bewusst auch reinbringen oder wie hat sich diese Geschichte ergeben?
Das kommt ein bisschen aus dieser, sicher kennt ihr das, diese Aussage, nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Also ein Slogan der Waffenlobby. Und daran hatte ich eben ein bisschen gedacht, dass es gibt für kapitalistisch interessierte Unternehmende immer die Ausrede, dass ihr Handeln astrein ist, weil es sind ja nicht sie diejenigen oder das Kapital, das Mord und Totschlag produziert, sondern das liegt immer irgendwo anders. So, also das Unglück produzieren immer die anderen. Geld ist nur Geld, das produziert gar nichts. Und diese Mehr von dem gerechten Kapital, die wollte ich da mit einfließen lassen und deswegen tangiert das die Familie überhaupt gar nicht, weil sie haben ja nur ein Geschäft abgeschlossen. Also genau. Also dieses unerhörte sich selbst betrügen, weil das höhere Ideal ist, Geld anzuhäufen und das steht eigentlich über allem, also die Vermehrung des eigenen Kapitals, das Bereichern, das den Status erhöhen über dieses Vermehren des Kapitals, das ist ein Ausdruck von Fleiß. Und diese Art Fleiß ist höchstes Gut und eine Auszeichnung an sich. Und was dann mit den Dingen passiert und wie, da kann ich ja nichts dafür. Also diese Unerhörtheit, die wollte ich dann mit hineinbringen. Genau. Weil es natürlich immer, wenn irgendwo Geld verdient wird, führt das irgendwo anders zum Weh oder zum Mangel, bis hin zum Tod. Genau.
Es gibt unglaublich viele Figuren in dem Roman mit zum Teil ganz unglaublichen Geschichten, über die ich am liebsten jetzt alle einzeln sprechen würde. Aber ich nenne mal ein paar und wahrscheinlich spreche ich den einen auch falsch aus, weil dann neige ich nämlich immer zum südtirolerischen Fockenhocker, aber nicht
Fockenhocker.
Focken, eben ja, Fockenhocker. Weil Focken sind ja die Schweine.
Ja, genau.
Und ich habe das immer so eher auch im Kärntnerischen.
Ja, genau. Okay. Ja, genau.
Also den zum Beispiel, der hat sich mir ganz stark eingeprägt, oder der Pfarrer Don Marco. Die Wutze gar nichts.
Wutze gar nichts, genau. Ja.
Gar nichts.
Da es erfundene Namen sind, gibt es da jetzt nicht wirklich ein richtig oder falsch, glaube ich, in der Aussprache.
Könntest du dich nicht mehr blicken lassen? lassen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, magst du uns, unseren HörerInnen, ein paar von diesen Figuren vielleicht ganz kurz vorstellen mit ihren Geschichten oder so ein bisschen anteasern?
Ja, also für mich war es wichtig, dass die Figuren allesamt ambivalent sind, also dass es gibt keinen Guten und es gibt keinen Bösen und keine Gute und keine Böse, sondern alle haben ihr Weh, ihr Leid, ihren Schrecken, ihre Unzulänglichkeiten, aber auch ja dann doch ihre Dämonen, die oft aus ihnen heraus agieren. Und der Fockenhocker ist ein uralter Bauer, der in der Gegend wohnt als Nachbar, der da eben Stammgast ist im Gratschbacher Hof und da seinen Schnaps trinkt und über den es einige Geheimnisse gibt. Keiner weiß so genau, wo war eigentlich im Krieg, und das ist dann schon so ein bisschen Mythen umwoben, und irgendwann erfährt man eine Geschichte über ihn, die aber auch Mythos ist, weil das erzählt der Bruder der Ich-Erzählerin, erzählt ja das beim Wandern auf den Dobratsch. Und genau, da erfährt man, was er eigentlich wirklich im Krieg getan hat. Und das ist dann doch sehr weit weg von dem, was die anderen gemacht haben, die dann eben wahrscheinlich eher bei der Wehrmacht waren und genau, er eben nicht. Und aber auch in dem, ja, gibt es dunkle Punkte und dunkle Seiten auch in seiner Vergangenheit. Dann gibt es die Wutze-Gaunigs, sind ein MessnerInnen-Ehepaar, die sich komplett in die Pflicht von der kleinen Dorfkirche um Don Marco gestellt haben, die auch ein tragisches Schicksal erlebt haben mit ihrem Sohn, den sie abgöttisch geliebt haben, aber der nicht zurechtkam in dieser kleinen Gesellschaft. Es lässt sich ja ahnen, zwischen den Zeilen lesen, was da passiert ist, warum der sich so unter Druck gesetzt gefühlt hat, dass er endgültig aus dieser Gesellschaft aussteigt. Und das macht natürlich was mit den Schuldgefühlen dieses MessnerInnen-Ehepaars, und die ab dem Zeitpunkt Schwierigkeiten haben, ins Haus zu gehen und genau, sich mehr im MessnerInnenhaus oder beim Pfarrer aufhalten. Dann genau, der Pfarrer Don Marco, der aus Italien zu der kleinen Dorfkirche kommt, der die Beichte auch mal am Stammtisch abnimmt, ob er will oder nicht. Das machen dann, das entscheiden dann seine Schäfchen sozusagen, der auch ganz gerne mal einen Schnaps trinkt und der das Weihwasser nicht nur über das Sechfleisch, sondern auch über Gegenstände, Häuser, Kinder, Boden etc., also alles damit besprenkelt. Und genau, ja, der wahrscheinlich auch ein bisschen eine groteske Pfarrersfigur ist und nicht unbedingt der vergleichbar mit einem Dompfarrer, wie man ihn heute kennt oder so, weniger der Politiker, mehr ja, der schnapstrinkende Freund, der die Gesellschaft dann doch auch ein bisschen zusammenhält. Genau. Und wie religiös das dann ambitioniert ist, weiß man nicht, denn er macht durchaus mal für ganz profane Dinge Werbung. Er bewirbt dann auch einmal eine Putzfrau während einer Messe. Also ja, ist auch Medium für sehr weltliche Dinge und nicht nur für das Christliche. Ja, genau. Ja, dann gibt es natürlich die ganzen Freundinnen, Schulfreundinnen und Freunde, die auch alle ihr Backhalt zu tragen haben mit ihren Eltern. Es gibt eine Buschenschankbesitzerin, die sehr mit ihrer Verliebtheit hadert, einen Dorfpolitiker, der vom Gemeindebürgermeister zum besten Gemeindebürgermeister aufsteigt und von dahin zu einem, naja, darf er dann eine Parteitagsrede halten und wird dann der Parteichef dieser rechtsgewandten Gruppierung, genau.
Ja, eine ganz wichtige Figur ist der Franzi. Du hast in einem Interview auch mal gesagt, dass dein Arbeitstitel für das Buch lange auch Franz Ruck hieß, also so wie dieser Bub hieß, in dem gleich am Anfang ein sehr tragisches Ereignis sich ereignet, das so für den ganzen Text auch dann prägend ist. Und die Ich-Erzählerin fällt in so eine Art Depression auch, von der sie auskuriert werden soll, indem sie auf den Berg gebracht wird zum Auslüften. Wie wird in dieser Gesellschaft mit Trauer umgegangen? Also, ja.
Ja, genau. Also es gibt diesen grausamen Schicksalsschlag von einem von rund um einen Bub, der von Tirol nach Kärnten emigrierte. Und das liegt wie ein Schatten über dieser Familie und Gesellschaft. Und richtig reden kann darüber niemand. Also die Mutter gerät kriegt einen fast manischen Zusammenbruch vor der Dorfkirche und geht ihrer Arbeit nicht mehr nach, wird dann vom Vater da eingesammelt und erleichtert sich dann auf eine Art und Weise, die eher entschuldigend klingt, also entschuldigend für, naja, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel zu tun, ich bin überlastet. Also eher, es geht eher um das Rundherum und weniger um diesen Sachverhalt, so der Trauer um diesen Unfall. Darüber kann niemand sprechen. Also das ist die ganze Zeit wie ein Schatten da. Auch der Vater und der Dorfpolitiker haben einmal ein Gespräch, bei dem sie sehr viel Schnaps trinken, aber kommen eigentlich nicht zum Punkt, zum Eigentlichen, weil das Thema kann nicht aufgelöst werden, weil ihnen die Wörter fehlen und auch, weil damit zum Teil Politik gemacht wird. Also der Dorfpolitiker nutzt das auch so ein bisschen, um Stimmung zu machen im Sinne von, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde sicher nicht sagen, dass das fahrlässig ist. Und damit ist eigentlich die Idee der Fahrlässigkeit schon in den Kopf des Vaters gebracht. Aber ja, es gibt niemand hat die Möglichkeit, darüber wirklich zu sprechen. Und das führt dann zu Umgangsformen, die sehr merkwürdig aussehen. Also einerseits die Sauferei, andererseits eben die Mutter, die ja unterschiedliche Strategien hat, die nicht direkt damit verknüpft sind, aber die dann auch sehr viel Möbel anhäuft und sehr viel, man versucht, eine Leere in sich selbst über das Anhäufen von Gegenständen zu füllen.
Ja, auch neben den zahlreichen Figuren irgendwie eine Art Protagonistin ist die Landschaft, die Gegend, in der das Ganze spielt. Und um die einzufangen, gibt es im Roman auch sehr viele dialektale Stellen oder Ausdrücke. Hat es da im Verlag oder mit dem Lektorat irgendwann mal Überlegungen gegeben, das zum Teil zu übersetzen oder irgendwie ein Glossar zu machen oder ähnliches? Oder wird das ohnehin verstanden, beziehungsweise ist in Deutschland vielleicht auch egal, wenn man nicht jedes Wort versteht? Also so.
Genau, also ich hatte das so geschrieben, wie man das jetzt eigentlich im Roman sieht, und meine Lektorin hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass sie das Paraphrasieren super findet, und auch wenn man nicht paraphrasiert wird und es im Dialekt stehen bleibt, ist das völlig egal, dann verstehen die Bundesdeutschen halt mal kurz was nicht. Und darauf hatten wir uns eigentlich, ich glaube, wir hatten circa so viel wie dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, darüber gesprochen, waren uns einig und genau.
Ja. Ja. Das hat mich erinnert an Christine Nöstlinge, die, glaube ich, mal gesagt hat, sie steht dem nur zu bei Kinderbüchern, ich glaube unter 6 oder unter 8 Jahren oder so, darf hinten irgendwie die Übersetzung drin sein, aber alle anderen, da kann man schon verlangen, dass sie sich was denken dabei oder auch nicht.
Ja, genau, das denke ich auch. Also ich glaube, wir ÖsterreicherInnen müssen nicht immer so picht darauf sein, dass die Bundesdeutschen dann den Weg zu Google nicht finden oder so. Schaffen die schon. Das kann man ihnen durchaus zutrauen, würde ich sagen, 2024. Und ich glaube, es gibt auch im Bundesdeutschen ja schon einen sehr wertschätzenden Blick auf die österreichische Literaturszene. Surkamp ist ein Verlag mit einer sehr, sehr langen österreichischen Tradition, also sehr viele namhafte ÖsterreicherInnen haben in diesem Verlag ihre Bücher veröffentlicht und auch in diesen Büchern steckt sehr viel österreichisches Sprachgut, sage ich mal. Warum sollte man das jetzt irgendwie ändern 2024? Also ich denke, es ist dem deutschen Sprachraum zumutbar. Wenn jemand auf Vorarlbergisch irgendetwas schreiben würde in seinem Buch, ich würde es auch nicht verstehen als Kärntnerin. Also. Aber ich wüsste, wo ich nachschaue oder frage. Also.
was noch so einen Status einer Protagonistin hat, ist die Natur in dem Buch. Also es ging, du beschreibst sehr eindringlich verschiedene Tiere und die ganze Landschaft dort. Und es ist nicht unbedingt nur idyllisch, sondern auch brutal und rau auf eine Weise. Ich denke nur an den Titel, wo dieses Sprachbild eines Zahns, der in den Himmel hinauffletscht, schon sehr, sehr stark ist. Es gibt verschiedene Orte, die auch vor allem für die Kinder furchteinflößend sind, wo der Tod lauert. Der sogenannte Katzelteich zum Beispiel, wo die Babykatzen, die unerwünscht sind, ertränkt werden. Oder auch die sogenannten bösen Gräben auf dem Dobratsch, in dem angeblich immer wieder auf der Alm grasende Kühe auch ihren Tod finden. Spiegeln sich in dieser feindlichen Natur auch die starren Gesellschaftsstrukturen? Wolltest du damit auch spielen?
Ja, also ich meine, die Natur ist sehr schön und ist ein Rückzugsort, den die Ich-Erzählerin sehr braucht, wo sie Frieden und Schutz findet und Abstand von der Erwachsenenwelt einerseits. Andererseits ist es eben genau ein spitzer Zahn, der eben genau, also das ist ja auch so ein Zeichen von Blasphemie, ne? Und da ist es ja, dass er genau, erzählt das ja im Titel durchaus was auch über die Menschen, die da leben und genau. Also bestimmt ist es ein, ich würde schon sagen, ich meine, das kann man ja so interpretieren, wie man möchte, und ich muss da auch gar nicht vorgeben, wie man das zu interpretieren hat. Das darf jeder und jeder für sich entscheiden. Aber für mich persönlich gibt es schon eine, sowohl die Landschaft ist rau und man ist ausgeliefert. Ich glaube, alle, die schon einmal irgendwo in der Pampa waren und ein schlimmes Gewitter erlebt haben, wissen, wie klein man sich fühlt als Mensch in einer ländlichen Umgebung. Genau, mein Bruder gab es vor einigen Jahren, der wohnt in Unterkärnten in der Nähe von Völkermarkt. Da gab es ein schweres Gewitter mit Hagelkörnern so groß wie Tennisbälle. Und da weiß man dann, also, ne, was für eine Gewalt von Natur ausgehen kann. Oder wenn wir uns heutzutage anschauen, durch den Klimawandel, die Katastrophen, mit denen wir weltweit konfrontiert sind, oder Muren, die abgehen, auch um was Österreichisches zu nennen, Hochwasser etc. Es gibt eine Naturgewalt, die nicht nur schön ist, sondern da merkt man dann als Mensch, ah ja, stimmt, ohne Natur geht's irgendwie gar nicht. Irgendwie brauchen wir die und irgendwie hat die einen eigenen Wilden oder einen eigenen, also ja, Wilden ist jetzt fast dann zu religiös, aber die hat auf jeden Fall ihre eigenen Gesetze, die Natur. Und als Mensch wird man sich da irgendwie fügen müssen, weil was sonst passiert, sieht man ja gerade. Und also das spielt sicher eine Rolle für mich persönlich, aber auch eben ja die Menschen, die da wohnen, die halt eben auch ambivalent sind. Das sind Menschen, die alle ihre liebenswerte Seite auch darzustellen, auch zu beschreiben. Aber sie haben eben alle auch irgendwie Ängste, Schmerz und ihre Grausamkeiten. Genau. Und ja, genau. Ich denke, ich wollte diese Vielschichtigkeit sowohl der Natur als auch des Menschen darstellen.
Da erübrigt sich ein bisschen meine Frage nach der Funktion der Tiere. Das ist jetzt eigentlich schon beantwortet. Das Rotkehlchen und der Sperber und der Dackel, und also es kommen auch unglaublich viele, viele Tiere drin vor in dem Roman. Ja, ich weiß nicht, willst du vielleicht dazu noch was sagen? Speziell das Rotkehlchen taucht ja immer wieder auf an ganz markanten Punkten im Text.
Ja, genau, das Rotkehlchen ist ja fast so ein kleiner Messias oder so. Mhm. Genau. Das stirbt und wieder aufersteht und wie Jona im Bauch eines Wales, zwar nicht, sondern es ist ein anderer Fisch, im Bauch eines Hechtes landet und sich da dann aber befreien kann, genau. Das Mythologische hat mich interessiert auch, und es war für mich die Frage, wie lässt sich das einfangen, und das aber aus der Perspektive eines Kindes ist, das mit Gott natürlich noch nicht viel anfangen kann. Kinder werden dann zwar gefirmt und sehen aus wie kleine Prinzessinnen oder kleine Bräute, so, und werden da, ich weiß nicht, ist, werden da mit Jesus verheiratet im Alter von 7 oder wie alt ist man da? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das ist
schön,
die Verkleidung.
Ja. Ja. Aber wissen, was da wirklich passiert, tun die Kinder nicht, also, außer dass sie dann Hostien, in Wein getränkte Hostien, also Alkohol kriegen als kleine Kinder. Da freuen sie sich dann irgendwie schon drauf oder so, aber weil sie neugierig sind natürlich, oder ja, weil sie den Messmann eh schon zweimal gestohlen haben davor, oder, aber so richtig einen Bezug zu Gott gibt es nicht. Das Vaterunser kannte man in der Regel auswendig, ob man wollte oder nicht in dem Alter. Aber ja, das ist halt wie so ein Gedicht, das man aufsagt. Wenn man mit dem Tod schon einmal konfrontiert war, hat man vielleicht ein bisschen eine Fantasie durch die Eltern gekriegt, weil dann ist dann vom Himmel die Rede und so weiter. Aber im Großen und Ganzen hat ein Kind eigentlich noch keine große Fantasie über irgendein göttliches Prinzip oder so. Und deswegen, aber weil Geschichten und Mythen und irgendwelche geheimnisvollen Kräfte schon eine Rolle spielen. Auch die Spiele können ja durchaus magisch aufgeladen sein, Gegenstände können magisch aufgeladen sein. Und deswegen habe ich das, also dieses Rotkehlchen, also erschien mir als eine gute Idee, dieses Mythologische eher auf ein Tier und, zu setzen und nicht auf einen weißen alten Mann mit langem Bart.
Und das hat den Schreibprozess begleitet, oder wie du vorhin erzählt hast,
ja, genau, das Rotkehlchen, das war ein richtig dickes Rotkehlchen, das saß im Fliederbusch vor dem Häuschen, in dem ich geschrieben habe, sodass der Ast sich wirklich nach unten bog. Und genau, das haben meine Eltern gut durch den Winter gefüttert anscheinend. Und genau, da habe ich mich jeden Tag gefreut, wenn ich es gesehen habe. Ja.
Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Thema, das dann gegen Ende des Romans noch eine wichtigere Rolle spielt, ist die Politik. Wir haben vorher schon über den Lokalpolitiker gesprochen, den Gernot Pfandl heißt er, der dann den Aufstieg schafft und eine beachtete Rede hält, die ich ja übrigens auch sehr großartig finde in dem Buch. Und natürlich leben wir jetzt auch in Zeiten, wo die Rechtspopulisten ja eine leider immer größere Rolle spielen. Es geht im Buch auch um ein Volksbegehren, das vom Bürgermeister initiiert wurde und sich mit der sogenannten Handhabung der Ausländersache beschäftigt, wo er fordert, dass alle Menschen ohne den österreichischen Pass sozusagen ins Ausland getragen werden sollen. Das ist schon eine starke Reminiszenz an unsere Gegenwart und Ausweisungsfantasien von rechten Parteien. Ja, möchtest du das auch als Kommentar unserer Gegenwart gelesen wissen und diesen Roman auch als politisch?
Ja, ich würde sagen, dass der Roman schon unbedingt politisch ist und es war mir wichtig, eben nicht nur diese Zeit zu verhandeln, in der das Buch spielt, sondern durchaus auch die Verbindungen zur heutigen Zeit aufzuzeigen, weil es wirklich ja, mit diesem Aufkeimen des Rechtspopulismus, das für uns ÖsterreicherInnen wirklich stark mit Jörg Haider auch verbunden ist. Und wir erinnern uns dann an die Sanktionen, die es von der EU gab, als dann Schüssel und Haider angelobt wurden. Und wenn wir uns heute anschauen, was für Rechtsideologen heute in ganz Europa unterwegs sind, das hat sich schon zugespitzt und es ist noch grausamer geworden, hätte man sich gar nicht gedacht damals, dass das geht, aber es ist so noch grausamer geworden und ja, hier wurden die Toleranzen in dieser Zeit, in den späten 80ern, Anfang 90ern, wurden die Toleranzen, denke ich, ausgebildet für das, was wir heute miterleben und was damals ein Volksbegehren der Freiheitlichen war, Österreich zuerst hieß das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sind heute diese Deportationsfantasien der Identitären, die von Politikern wie Herbert Kickl oder eben der AfD getragen werden. Ne, wenn, also, Kickl sagt ja, glaube ich, die Identitären sind eine NGO von rechts. So, und das sagt er über eine Vereinigung, die mit ReichsbürgerInnen arbeitet, AfD-PolitikerInnen arbeitet, die wirklich Deputationsfantasien haben. Und das, also das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und viele Leute haben aber, glaube ich, auch heute die Toleranzen, dass sie sagen, naja gut, das sind irgendwelche Verrückten und so weiter und jetzt geht es weiter im Kurs. Das sind natürlich keine Verrückten. So, das muss man natürlich sehr ernst nehmen, was da gedacht und geplant wird. Denn diese Begriffe wie Remigration, die finden in einen allgemeinen Sprachgebrauch Eingang und durch dieses Ticket in den allgemeinen Sprachgebrauch werden da Dinge auch normalisiert. Und ich möchte ein Wort wie Remigration auf gar keinen Fall verwenden und auf gar keinen Fall in meinen Sprachgebrauch haben, denn ja, das öffnet die Tür auf der anderen Seite in einen Raum, den wir hoffentlich alle nicht mehr betreten möchten. Mhm. Ja, es ist unbedingt ein politisches Buch, hoffe ich, ja.
Wir haben jetzt nur indirekt darüber gesprochen, dass es eben eine queere Perspektive ist, die der Ich-Erzählerin, und ich habe mich jetzt gerade gefragt, als du über die Politik gesprochen hast, können queere Romane überhaupt unpolitisch sein? Also kann queeres Schreiben überhaupt unpolitisch sein?
Ja, guter Punkt. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass ein queerer Roman wahrscheinlich immer irgendwie politisch ist. Ja, denke ich auch. Ja, doch schon. Ich überlege gerade, ich gehe gerade so durch, also fällt mir irgendwas ein? Nein, ich glaube, dass man eine queere Schnulzen für 1 Euro im Supermarkt erwirbt, so Julia geht ihren Weg, oder wie das dann heißt, Julia und der Bergdoktor, oder Julius und der Bergdoktor, keine Ahnung, beispielsweise. Ich glaube, und das völlig normal ist, das ist noch ein langer Weg. Dann wäre es vielleicht nicht mehr politisch, aber... Das sind wir noch nicht.
Können wir die Hörerinnen und Hörer gleich darauf verweisen, dass wir mal ein Gespräch geführt haben, eben über letztes Jahr im Sommer war das mit Elisabeth Klar und Kaspar Briller und mit Jenny Unger von der Buchhandlung Chicklit, darüber, was queere Literatur ist. Und wir haben eine Weile geredet, aber sie ist zu keinem Punkt gekommen. Aber eben, das tut sich dann auf, reicht das schon, quasi irgendwie so ein Bergdoktor und so weiter, ist das dann schon queere Literatur oder wie definiert sich das?
Und
das
ist spannend.
Ein großer Fragenkomplex.
Ja, glaube ich auch. Da habe ich so schnell auf gar keinen Fall eine Antwort darauf.
Aber die Außenperspektive, die haben wir auf jeden Fall im Roman, auch dadurch, die ich erzähle. Vielleicht stellen wir am Schluss noch eine ganz kurze Frage.
Machst du? Ja, eine kurze.
Einfache oder auch nicht.
Einfach oder auch nicht, Frage, machen Geschichten und Erzählungen die Welt besser?
Ja.
Kurze Frage, kurze Antwort.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich sage danke. Vielen Dank.
Julia Josts Roman, Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, ist im Surkamp Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung erhältlich. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. In den nächsten Wochen könnt ihr uns auch einige Male live erleben. Am 15. Juni findet in Sierning in Oberösterreich das ungemütliche Picknick statt, das in diesem Jahr von Barbie Markovic kuratiert wurde. Zu Gast sind Stefanie Sargnagel, Maria Hofer, Maria Mucha und Maria Radkovic. Irene und ich sind als Moderatorinnen mit dabei.
Wir nehmen auch heuer wieder einen Live-Podcast im Rahmen des Wiener Kultursommers auf, und zwar am 7. Juli um 18.30 Uhr am Schrödingerplatz, wo ich mit Ursula Poznanski, Theresa Brammer und Linda Müller vom Heimon Verlag über ihre neuesten Krimis und das Theater als Mordkulisse spreche. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal!